zwischen Hamburg und Haiti.
Stürmische Höhen, starke Frauen und sture Bauern. Yorkshire, God's Own County in England. Eine Sendung von Gabi Biesinger und Jens-Peter Marquardt, ARD-Studio London.
Ein Hagelschauer peitscht mal wieder über die Wuthering Heights, die Sturmhöhen des Howards Moors. Es ist eine karge Landschaft, viel Heide und Sumpf, der einem die Schuhe auszieht. Ab und an weist ein verwittertes Schild den Weg. Und seltsam, die Orte in dieser öden Gegend sind sogar in chinesischen und japanischen Schriftzeichen ausgeschildert. Warum sollte sich ausgerechnet hierhin ein chinesischer oder japanischer Wanderer verirren?
Ganz einfach. Die Literatur der Bronte-Schwestern ist nicht nur in Europa Kult. Die Schwestern haben auch in Fernost viele Fans. Und sie pilgern in großer Zahl in diesen abgelegenen Winkel West Yorkshires, um zum Beispiel die Schauplätze der Emily Bronte-Liebestragödie Wuthering Heights, die auf Deutsch Sturmhöhe heißt, kennenzulernen. Stephen Brown ist von der Ponden Hall Farm hinauf ins Hochmoor gewandert und steht jetzt an einer steilen Felskante, die die Sicht weit hinunter ins Tal freigibt.
Famously, this is the rock that Emily described.
Das hier ist der Felsen, den Emily in dem Roman Wuthering Heights beschreibt. Hier haben sich Cathy und Heathcliff heimlich getroffen. Und wenn man an der Seite hinunterklettert, dann sieht man ein kleines Loch, durch das man hindurchschlüpfen kann. Das ist die Feenhöhle, die die Brontes in ihren Büchern beschreiben. Man sagt, wenn ein Mädchen durch das Loch hindurchschlüpft, dann wird sie innerhalb eines Jahres heiraten.
Stephen und Julie Brown leben ganz in der Nähe. Sie haben sich im Howarth Moor vor 18 Jahren ein altes Farmhaus gekauft, Ponden Hall. Das Haupthaus wurde 1634 gebaut und 1801 von den Eigentümern der Familie Heaton, wohlhabenden Grundbesitzern und Textilindustriellen, umgebaut und modernisiert. Damals wurde das Haus für die Bronte-Kinder zu einer Art zweiten Heimat. Sie wanderten häufig von ihrem Wohnort Howarth nach Ponden Hall.
Ponden Hall erhielt damals eine große Bibliothek, die die Brontes häufig genutzt haben. Die Familien waren sehr miteinander verbunden. Emily hat zum Beispiel in ihrem Roman Wuthering Heights das Kojenbett vor dem Fenster im Schlafzimmer beschrieben, wo Cathys Geist durch das Fenster kommt und den hier schlafenden Lockwood erschreckt. Und Heathcliff versucht, einen Blick von ihr zu erhaschen, doch da war Cathy schon wieder weg.
Ponden Hall ist ein wichtiger Schauplatz des Kultromans Wuthering Heights. Stephen und Julie Brown, selbst große Bronte-Fans, hatten das Haus aber eigentlich nur gekauft, um hier mit ihren Kindern zu leben. Doch für eine vierköpfige Familie ist es eigentlich ein bisschen groß und so vermieten die Browns einige Zimmer als Bed and Breakfast.
Wuthering Heights von Emily Bronte ist ein Klassiker des 19. Jahrhunderts. Die tragische, leidenschaftliche und wilde Beziehung zwischen dem Findelkind Heathcliff und seiner Stiefschwester Cathy fasziniert auch heute noch viele Leser in der Welt und hat 1978 die Sängerin Kate Bush zu ihrem ersten und größten Hit inspiriert, Wuthering Heights.
Draußen in den wilden, windigen Mooren sind wir herumgetollt und ins Gras gefallen. Du hast ein Temperament, so wie meine Eifersucht. Zu heiß und zu gierig. Wie konntest du mich verlassen, wo ich dich doch besitzen musste? Ich habe dich gehasst und ich habe dich auch geliebt.
Howarth. Dort, wo die Brontes vor über 200 Jahren gelebt haben, liegt in West Yorkshire, nördlich von Manchester und westlich von Leeds. Nach Norden schließen sich die Yorkshire Dales an, ein weitläufiger Nationalpark, Ein weiterer, die Yorkshire Moors, liegt weiter im Osten, kurz vor den Cliffs der Nordseeküste, wo Gruselautor Bram Stoker seinen Grafen Dracula im Sturm stranden ließ, ihn in einen großen schwarzen Hund verwandelte und die 199 Stufen hinauf zu den Ruinen der Whitby Abbey klettern ließ.
Oh, look! What? I thought I saw a ship. Quite close to the rocks. Wait, wait. There! Oh, yes, I saw it.
Die Ruinen der Whitby Abbey sind noch heute von Weitem zu sehen und lassen Kenner der Dracula-Romane schaudern. Ein paar Meilen weiter südlich liegt die versteckte Robin Hood's Bay. Der gleichnamige Ort ist voller steiler Gassen und eng aneinander geschmiegter Häuschen. Heute ist die Robin Hood's Bay ein friedliches Nest mit gemütlichen Cafés und Pubs. Vor 250 Jahren war das anders. Da lebten die Menschen hier vom Schmuggel. Der ganze Ort habe mitgemacht, erzählt Paul Johnston, der eine Biersorte unter der Marke Smuggler's Hall, Schmugglers Beute, vertreibt. Und jetzt vor dem Bay Hotel steht am untersten Ende des Ortes, dort, wo die schmale Straße in eine Slipbahn für die Fischerboote mündet.
Viele Waren kamen vom Kontinent, vor allem aus den holländischen Häfen, aber auch aus anderen Häfen an der Nordseeküste. Die Schiffe, die damals in der Bucht ankerten, waren schwimmende Supermärkte. Die Fischer sind in ihren Booten hinausgefahren und haben ihnen die Waren abgekauft.
Supermarkets were brought in and people went out and in their fishing boats and bought goods from these people.
Sparkles drink on the Frenchman's wine, and the darkest night is the smugglers' tide. Away we run from the excise man.
Das Geschäft blühte in der Robin Hood's Bay im 18. Jahrhundert. England befand sich im Krieg mit Frankreich. Und gleichzeitig versuchten englische Truppen, die Unabhängigkeit Nordamerikas abzuwehren. Dafür brauchte die englische Krone viel Geld, das sie durch hohe Einfuhrzölle einzutreiben gedachte. Damit war das Geschäftsmodell der Robin Hood's Bay geboren. Die Fischer holten die Importwaren zollfrei von den Schiffen vor der Küste und verkauften sie mit hohem Gewinn im Binnenland. Das brachte deutlich mehr ein als die Fischerei.
Yorkshire ist mit Abstand die größte ehemalige englische Grafschaft. Die Menschen hier nennen sie stolz God's Own County, Gottes eigene Grafschaft. Sheffield und Leeds sind die größten Städte in Yorkshire, doch das kulturelle und historische Zentrum der Grafschaft ist die alte Stadt York. Und das Wahrzeichen der Stadt ist das York Minster, die größte gotische Kathedrale nördlich der Alpen.
I can never come into this building and not leave it feeling better for being here, uplifted. It confers on you a certain magic, if you like it.
Immer wenn er in dieses Gebäude gehe, fühle er sich anschließend besser, erhabener. Dieser Ort strahle einfach einen gewissen Zauber aus, schwärmt der 78 Jahre alte Murray Naylor. Früher war er mal Generalmajor der britischen Armee, war zeitweise auch in Bergen-Hohne und Iserlohn stationiert, kommandierte unter anderem die Scots Guards. General Naylor ist aber jetzt im Ruhestand und seitdem Experte für englische Kathedralen. Die Bauarbeiten an der Kathedrale begannen schon 1220, aber erst 252 Jahre später, 1472, war sie fertig und konnte geweiht werden. Gearbeitet wird hier auch heute noch. Steinmetze und Bildhauer sind ständig dabei, die alten Sandsteine und Skulpturen zu erneuern, an denen unaufhörlich der Zahn der Zeit nagt. Momentan ist der Ostflügel dran. Auch haben immer wieder größere Feuer dem York Minster zugesetzt und manchmal sah die Kathedrale nach der Reparatur ein bisschen anders aus als vorher, so auch nach dem Feuer von 1840.
In 1840 there was a fire in the southwest tower, which is behind us here.
Damals brannte es im Südwestturm. Ein Arbeiter war damals in den Turm geklettert, um die Uhr zu reparieren. Der Dekan der Kathedrale hatte ihm zwar gesagt, er dürfe dort oben auf keinen Fall eine Kerze anzünden, aber er brauchte ja das Licht, um die Uhr zu reparieren. Und dummerweise vergaß er, die Kerze auszublasen, als er wieder herabstieg. Und so fing der Turm Feuer. Die Glocken fielen herunter und die Flammen breiteten sich bis zum Dach des Kirchenschiffs aus. Das Deckengemälde, das Christi Geburt zeigt, wurde zerstört. Es zeigte das Jesuskind an der Brust seiner Mutter. Nach der Restaurierung war von der Brust nichts mehr zu sehen. Da stillte Maria das Kind plötzlich mit dem Fläschchen. So prüde war das viktorianische Zeitalter.
After the fire, such were the sensibilities of the Victorians that he is now shown being bottle fed.
Das Minster ist längst nicht das einzige stattliche historische Gebäude in Yorkshire. Immer wieder führen Wege und Alleen zu prächtigen Landhäusern und Schlössern. Einige davon sind auch heute noch in Privatbesitz, sowie Newby Hall in der Nähe von Ripon. Schlossherr Richard Compton sitzt hier im Büroanbau in einem kahlen Besprechungszimmer, vollgepackt mit riesigen Kartons voller Teddybären.
Wir haben ja schon eine Puppenhausausstellung, wahrscheinlich eine der größten der Welt. Und jetzt haben wir noch eine Sammlung von etwa 1000 Teddybären erworben, die wir ebenfalls ausstellen werden. Das wird Newby Hall hoffentlich gerade an Tagen mit schlechtem Wetter zu einer ebenso großen Indoor-Attraktion machen, wie wir jetzt schon mit unseren Gärten eine Outdoor-Attraktion sind. Das ist ein wichtiger strategischer Ansatz, damit das Geschäftsmodell funktioniert. For making the business work.
Newby Hall liegt in einer herrlichen, etwa 15 Hektar großen Park- und Gartenlandschaft, durch die sich der Fluss Ewe schlängelt. In einem Meer von Rosen und Seerosen, die auf den Teichen schwimmen, und akkurat geschnittenen Hecken, die den englischen Rasen einrahmen, steht das prächtige Landhaus, das der Architekt Christopher Wren von 1690 bis 1697 gebaut hat. Die Weddell-Familie, Vorfahren des jetzigen Schlossherren Richard Compton, zogen hier 1748 ein.
In 1748, my family bought Newby Hall.
Meine Familie hat das Haus 1748 gekauft. Das war ein ziemlich guter Deal, denn die Baukosten hatten bei 35.000 Pfund gelegen und wir haben das Haus für 9.000 Pfund gekauft.
So that was a pretty good deal.
Richard Comptons Familie hat das Haus zu dem gemacht, was es heute ist. Ein Palast voller Schätze mit prächtigen Deckenzeichnungen, Chippendale-Möbeln, kostbaren französischen Wandteppichen, antiken Statuen, 12.000 Büchern und historischen Gemälden. Eines davon zeigt Lord Grantham, einen Vorfahren Richard Comptons. Ein anderer, fiktiver Lord Grantham, war Schlossherr in der Adelsserie Downton Abbey, die weltweit die Fernsehzuschauer begeistert hat. Und so wie Downton Abbey am Ende der Serie die Pforten für zahlende Besucher öffnen musste, um den Unterhalt des historischen Hauses sicherzustellen, so steht auch Newby Hall im Sommerhalbjahr den Touristen offen. Anders lassen sich solche Anwesen heute nicht mehr finanzieren.
Während die Besucher durch die prämierten Gärten und prächtigen Vorzeigeräume spazieren, lebt Familie Compton jetzt in einer Dreizimmerwohnung im Seitenflügel. Das sei nicht ganz einfach, erzählt Lucinda Compton.
Wir haben unseren kleinen privaten Flügel im Haus, aber im Sommer, wenn die Besucher im Garten vor dem Fenster spazieren gehen, ziehen wir die Rollos herunter, um ein bisschen Privatleben zu haben. Man gewöhnt sich daran und wenn ich im Garten bin, dann fragen mich manchmal die Besucher, ob ich hier arbeite und wie viel ich dafür bekomme. Ich unterhalte mich gern mit ihnen und frage sie, was sie in ihren Gärten anpflanzen.
Lucinda und Richard Compton haben nicht immer auf Newby Hall gelebt. Mehr als 20 Jahre lang wohnten sie in London, zwischendurch auch 3 Jahre in Frankfurt. Richard Compton war Marketingmanager für den Economist Verlag. Richard, Lucinda und ihre drei kleinen Kinder waren glücklich in London. Doch dann starb Richards Vater. Und die Familie zog aus der Metropole London aufs Land nach Yorkshire. Sie hätten keine Wahl gehabt, erzählt Lucinda Compton.
Die Kinder waren darüber nicht glücklich. Ich war auch traurig. Aber sie haben sich daran gewöhnt. Sie schätzen inzwischen das Haus und was es repräsentiert. Sie bringen ihre Freunde hierher. Es gibt ja auch eine Menge Pluspunkte, an solch einem fantastischen Ort zu leben.
Richard Compton hat es als Pflicht angesehen, nach Newby Hall zu ziehen und die Familientradition fortzusetzen. An einen Verkauf des Anwesens hat er nie gedacht.
No, because I don't think anybody in their right minds would want to buy it.
Das hätte sowieso niemand gekauft. Und wenn so ein Haus heute in Großbritannien verkauft wird, dann geht es in der Regel an sehr, sehr reiche Oligarchen. Und das Erste, was die tun, ist die Öffentlichkeit aussperren. Denn sie wollen die ultimative Privatheit. Sie sind reich genug, um sich das zu leisten. Aber dieses Haus hier sollte nie wieder für die Öffentlichkeit geschlossen werden, denn es ist so wichtig für das britische Kulturerbe.
Through Yorkshire fog and Timothy.
Das 9 Quadratmeilen große Rhubarb Triangle, das Rhabarber-Dreieck, liegt zwischen Wakefield, Morley und Rothwell in West Yorkshire. Einst wuchsen in dieser Gegend 90% des weltweit angebauten Zuchtrhabarbers. Inzwischen können nur noch ein Dutzend Landwirte davon leben. Doch sie produzieren heute eine Delikatesse, die mittlerweile Kultstatus und Markenschutz genießt. Yorkshire Forced Rhubarb. Starfotograf Martin Parr, Präsident der weltbekannten Fotoagentur Magnum, hat diesem Rhabarber jetzt mit einer Fotoserie in der Hepworth Gallery in Wakefield ein Denkmal gesetzt.
Martin Parr treibt sich gern im englischen Rhabarber-Dreieck herum. Heute ist er auf Old Royds Farm unterwegs, im Parker und mit schlammbespritzten Schuhen. Parr steuert auf einen der flachen Rhabarberschuppen zu und schiebt den Holzriegel an der Tür zur Seite. Wer sich in diese Bretterhütten traut, kann saubere Klamotten vergessen.
Die Decken sind niedrig, die Luft ist warm und feucht. Man riecht die Erde. Im schwachen Kerzenlicht arbeiten die Rhabarberpflücker. Das ist echte Yorkshire-Tradition, einmalig auf der Welt.
Die Atmosphäre der flachen Hütte ist gespenstisch und etwas mystisch. Grell rot leuchten Rhabarberstängel im Schein der tanzenden Kerzenflammen. Die Rhabarberknollen werden nach 2 Jahren auf dem Feld in die Schuppen gebracht, wo sie im schwachen Kerzenschein wachsen, um die Photosynthese zu verhindern. Die Knollen umherzuwuchten und die Stängel in den niedrigen Schuppen zu ernten, das ist Knochenarbeit.
Ich wollte von dem romantischen Image der Arbeit auf dem Bauernhof weg und hinter die Kulissen blicken. Ich habe beim Fotografieren einen Mann getroffen, der früher im Bergwerk gearbeitet hat und meinte, Rhabarberanbau ist anstrengender, als in der Mine zu schuften.
Die kräftigen Arbeiter, denen Paar mit der Kamera folgte, erinnern mit ihren Gummistiefeln, blauen Overalls und riesigen erdverschmierten Gummischürzen an Schlachthofmitarbeiter. Doch wenn sie ein Bündel des frisch geernteten Rhabarbers im Arm halten, zart, rosa, knackig, appetitlich, dann wiegen sie die Stangen so zärtlich wie ein Baby und streicheln sanft mit ihren groben Gummihandschuhen über das Gemüse.
Yorkshire Forced Rhubarb, der spezielle Zuchtrhabarber, genießt seit einigen Jahren Markenschutz, sowie der Parmaschinken und der Feta-Käse. Er sei süßer, weicher und rosafarbener als gewöhnlicher Rhabarber und werde an gute Restaurants im Londoner Westend und auf Wochenmärkten verkauft, erzählt Rhabarberzüchterin Janet Aldright-Hume.
My name is Janet Aldright-Hume and I'm a fourth generation rhubarb grower.
Janet ist Rhabarberfarmerin in 4. Generation. Die gemütliche Bäuerin mit dem dicken Fleece-Pullover und dem rollenden Yorkshire-Dialekt hat einen ehrenvollen Spitznamen.
The High Priestess of Rhubarb. Some say the Queen of Rhubarb as well.
Hohe Priesterin des Rhabarbers oder gleich Rhabarberkönigin. Ihr Betrieb produziert jedes Jahr 200 Tonnen der roten Stängel. Janet Aldright rührt die Werbetrommel für die Gegend. Sie führt neugierige Besucher durchs Rhabarber-Dreieck und ihre Schuppen. und kennt natürlich auch die gesundheitlichen Vorzüge der sauer schmeckenden Stangen, die schon Genghis Khan und Katharina die Große als Medizin geschätzt haben.
Sie zerrieben die Wurzeln zu einem gelben Pulver. Das sollte gegen Venenerkrankungen, Magenprobleme und alle möglichen Zipperlein an Lunge und Leber helfen.
Man kann den Rhabarber in der kerzenbeschienenen Dämmerung sogar wachsen hören, wenn man sich auf den Ackerboden kniet und sein Ohr dicht neben eine Pflanze hält. Hier sprießt gleich ein Blatt.
There you see leaf coming through. Yeah.
In Thirsk, etwa 50 Kilometer nördlich des Rhabarber-Dreiecks, ist heute Schafsauktion. Die älteren Bauern, wie der 79 Jahre alte Rob, erinnern sich noch gut an den Tierarzt Alf Wright, der die Farmer und Yorkshire weltbekannt gemacht hat.
Das war ein feiner Kerl, ein erstklassiger Mensch. Er war ein Tierarzt, der wirklich seinen Job verstand. Er hat mir immer genau erklärt, was er tat und war immer da, wenn wir ihn brauchten, zum Beispiel um einen Kaiserschnitt bei einer Kuh zu machen. Und er war ein interessanter Mensch.
Alf Wright, der Tierarzt in Thirsk, hat unter dem Pseudonym James Herriot Geschichten aufgeschrieben, die er auf den Farmen erlebt hat. Die BBC machte daraus die Fernsehserie All Creatures Great and Small, die sich mit großem Erfolg in alle Welt verkauft hat. Im deutschen Fernsehen lief die Serie in den 70er und 80er Jahren unter dem Titel Der Doktor und das liebe Vieh. Und im Kino spielte Anthony Hopkins James Herriots exzentrischen Chef und Kollegen Siegfried Farnen, der sich ständig über seinen flamboyanten jüngeren Bruder Tristan aufregte.
You're sacked, do you understand me? You're sacked, once and for all. I want you out of this house and out of my sight. Is that the end? You are sacked.
Harriets Bücher, der Film und die Fernsehserie haben das Bild Yorkshires in der Welt geprägt. Karge Landschaften und knorrige Bauern. Alf Wright habe diese Menschen sehr gemocht, sagt seine Tochter Rosie.
The Yorkshire people, of course, and they're still like this. They were more so then, I think. What you see is what you get.
Die Menschen in Yorkshire sagen, was sie denken. Unser Vater hatte anfangs allerdings Schwierigkeiten, ihren Akzent zu verstehen. Er kam ja aus Glasgow. Aber die Bauern haben ihn bald akzeptiert, weil sie merkten, dass auch er gerade heraus war. Er hat schnell einen Draht zu ihnen bekommen. Bevor er hierher kam, hatte er sich Yorkshire als Fabrik- und Industrielandschaft vorgestellt und war dann ganz überrascht, als er die Moore gesehen hat und die Yorkshire Dales, die er bewundert hat.
And he loved the moors just behind where we are now in Thirsk. He also adored the Yorkshire Dales and he worked there a bit.
Alf Wright hat seine Bücher unter dem Pseudonym James Herriot geschrieben, weil ihm die Standesregeln für Tierärzte untersagten, unter seinem richtigen Namen zu publizieren. Es wäre ihm als unzulässige Werbung ausgelegt worden. Fußballfan White schrieb deshalb die Geschichten unter dem Namen des damaligen Torhüters von Birmingham City, Jim Herriot. Es sind recht skurrile Gestalten, die er in seinen Büchern beschreibt. Geizige Farmer zum Beispiel, die ihn erst holen, wenn es zu spät ist für eine Behandlung der kranken Tiere und ihn anschließend als unfähig kritisieren. Oder die reiche Mrs. Pumphrey, die ihr Schoßhündchen Tricky Woo mit Pralinen und Sahnetorte zu Tode gefüttert hätte, wenn er sie nicht ausgetrickst hätte.
Mrs. Pumphrey?
Yes?
My name's James Herriot. From Mr. Farnham's.
Oh, yes, of course. Yeah. Oh, thank you. Delighted. Oh, Mr. Herriot, thank heavens you've come so quickly. You've no idea what agonies my poor darling's been going through.
Harriets wahre Identität kam schnell heraus, denn praktisch alles, was er schrieb, hatte sich so zugetragen und die Farmer erkannten sich in den Geschichten wieder. Aber keiner von ihnen protestierte oder klagte. Im Gegenteil, sagt Tochter Rosie.
Er hat sich wirklich Sorgen gemacht, dass sich die Beteiligten über seine Erzählungen beschweren. Stattdessen sind die Leute aber zu ihm in die Praxis gekommen und sagten, hey, warum stehe ich noch nicht in deinem Buch? Denk doch dran, was mit meinem Schwein passiert ist, als du zu mir kamst und so weiter.
Musik. Arf White, alias James Herriot, ist 1995 gestorben. 4 Jahre später wurde seine Praxis in Thirsk zu einem Museum für die Fans aus aller Welt. Alles ist hier noch so wie früher und wie in den Büchern beschrieben. Unten an der Treppe steht das alte schwarze Telefon, das klingelte, wenn ihn die Bauern in der Nacht zu einem Notfall riefen. Arf anschließend zu seinem Auto stürzte und den klapprigen Austin mit der Handkurbel startete. Sein Sohn Jim wurde ebenfalls Tierarzt, trat in die Praxis ein und erinnert sich noch lebhaft daran, wie damals Arfs Partner Donald, der in den Büchern den Namen Siegfried trägt, pfeifend über den Flur schlenderte.
Was it always the same tune?
Always the same tune.
I never knew that.
For years and years, the same tune.
We'll meet again.
We'll meet again.
Arf White alias James Herriot hat sogar einen Fan im Buckingham-Palast. Die Queen habe ihn einmal zum Lunch eingeladen, erzählt Tochter Rosie.
Er war furchtbar aufgeregt und hatte Angst, etwas falsch zu machen. Nach dem Essen, als es Zeit für den Kaffee war, tippte ihm jemand auf die Schulter und sagte, würden Sie bitte der Queen ins Kaffeezimmer folgen? Es fiel ihm auf, dass die Queen sehr klein ist und etwas dreckig lacht.
Tiny little person. She also had quite a dirty laugh, he said.
Außerdem sagte sie, dass seine Bücher die einzigen seien, bei denen sie wirklich laut lachen müsse. Er war stolz auf dieses Kompliment.
His books were the only ones that had ever made her laugh out loud. He absolutely treasured them.
Haworth am Rande der Yorkshire Dales ist ein beschauliches Städtchen mit kleinen alten Häusern, steilen, engen Gassen mit Kopfsteinpflaster inmitten des Hochmoors über dem Worth Valley. Eigentlich wäre Haworth nicht der Erwähnung wert, wenn dort nicht regelmäßig Busladungen voller Literaturliebhaber aus aller Welt auftauchen würden. Allesamt Bronte-Fans. Denn hier steht das dunkelgraue Pfarrhaus, in dem vor 200 Jahren Pfarrer Patrick Bronte mit seiner Kinderschar lebte. Vor allem Charlotte, Emily und Anne brachten es zu literarischem Ruhm, der noch heute 200 Jahre nach der Geburt Charlottes anhält. Dass Frauen damals Bücher geschrieben haben, war ungewöhnlich. Deshalb veröffentlichten die Schwestern ihre Werke auch unter männlichen Pseudonymen. Das Pfarrhaus in Haworth war damals ein Kreativlabor. Die Kinder erfanden fiktive Welten, sie zeichneten, schrieben Geschichten und Gedichte. Und all das fand vor allem im Esszimmer des Pfarrhauses statt, in dem noch heute der schwere, massive Holztisch steht.
Charlotte, Emily und Anne saßen hier abends am Esstisch, nachdem ihr Vater zu Bett gegangen war und ihnen gesagt hatte, sie sollten nicht so lange aufbleiben. Aber genau das haben sie getan. Sie haben geschrieben, Ideen ausgetauscht und haben sich, während sie um den Tisch herumwanderten, gegenseitig ihre Arbeiten vorgelesen. Das war so eine Art nächtliches Ritual. Als Emily starb, sind die beiden anderen weiter um den Tisch herumgegangen. Als dann auch Anne starb, setzte Charlotte dieses Ritual allein fort. Einer der Hausangestellten schrieb damals in einem bewegenden Brief, ich höre ihre Schritte, wie sie jetzt allein um den Tisch herumwandert.
Sagt Rebecca York, die Managerin des Pfarrhausmuseums, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Alles sieht so aus wie vor 200 Jahren, als Pfarrer Patrick Bronte hier mit seinen 5 Töchtern und seinem Sohn Branwell lebte. Seine Frau Maria starb früh an Krebs, die Töchter Maria und Elizabeth starben noch als Kinder. Und auch Charlotte, Emily und Anne wurden nach heutigen Maßstäben nicht alt. Charlotte wurde 38, Emily 30 und Anne 29. Aber die kurze Lebenszeit reichte, um der Nachwelt ein bemerkenswertes literarisches Erbe zu hinterlassen.
Es waren vor allem die miserablen hygienischen Verhältnisse in Yorkshire, die damals die Lebenszeit der Menschen verkürzten. So gab es undichte Leitungen, die unter den Gräbern der an Seuchen gestorbenen Menschen auf dem Friedhof von Haworth das Wasser zu den Wohnhäusern brachten. Pfarrer Patrick Bronte versuchte damals zumindest für seine Gemeinde bessere hygienische Verhältnisse zu erreichen. Er scheiterte aber am Geiz der Landbesitzer.
Die amerikanische Schriftstellerin Tracy Chevalier, die durch den Roman Das Mädchen mit dem Perlenohrring auch in Deutschland bekannt geworden ist, ist zurzeit Gastautorin im Pfarrhaus in Howth und entdeckt dabei viele neue und unbekannte Seiten der Brontes.
Für mich als Schriftstellerin bedeuten die Brontes sehr viel. Wie Charlotte gearbeitet hat, als Autorin, als Schwester und als Tochter und wie das miteinander zusammenhing. Sie hat so viel erreicht in ihrem schwierigen Leben. Sie hat so wundervolle Bücher geschrieben.
Tricky life, difficult life, and yet she produced amazing books. So I'm.
Sie war eine Wegbereiterin für Autorinnen. Es gab nur sehr wenige zu ihrer Zeit. Sie war eine der ersten und sie kam fast aus dem Nichts. Sie hat es uns dann später einfacher gemacht. Dafür bin ich ihr dankbar.
Eine starke Frau ist auch Jane Eyre, die Titelfigur in Charlotte Brontes bekanntestem Werk. Ein junges, armes Mädchen, das sich gegen alle Widrigkeit in einer kalten, englischen Gesellschaft durchsetzt, gegen lieblose Pflegeeltern, prügelnde Lehrer und am Ende nach vielen Irrungen und Verwirrungen den Mann bekommt, den sie liebt. 200 Jahre danach sei diese Frauengeschichte, geschrieben mit den Mooren von Yorkshire, immer noch hochaktuell, findet Tracy Chevalier.
Die Bücher der Brontes handeln von universellen Themen, von Liebe und von Selbstbewusstsein. Besonders Jane Eyre. Sie wird von allen als Underdog angesehen. Sie hat ein schwieriges Leben, aber sie ist entschlossen, etwas aus sich zu machen. Sie kämpft und bietet ihren Widersachern die Stirn. Auch junge Leute von heute können viel von ihr lernen.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal stürmische Höhen, starke Frauen und sture Bauern. Yorkshire. God's Own County in England. Eine Sendung von Gabi Biesinger und Jens-Peter Marquardt, ARD Studio London. Neben weiteren sprachen die Autoren. Technik Doris Umland, Regie Hanna Brünjes, Redaktion Wolfgang Heinemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.